Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Heute beginnt Fußball-Weltmeisterschaft, die schönste Nebensache Deutschlands. Und dort hat Deutschland definitiv Kompetenz gegenüber China, wie auch das Brotbacken. Das war, glaube ich, böse. Willkommen zu China-Webinar-Talkshow Xiaolonghu. Wie gewohnt diskutieren wir über managementrelevante Themen für den deutschen Mittelstand mit Geschäft in bzw. mit China, immer aktuell, immer relevant und immer gut gelaunt. Mein Name ist Jan Ruhr, Ihr Moderator. Das Thema haben wir heute China Angst oder China Kompetenz, was wählt der deutsche Mittelstand? Und wir haben folgende Gäste für Sie ausgewählt und eingeladen, die ich jetzt auch im Einzelnen vorstellen werde. Ich bitte nur, dass die Teilnehmer ihre Mikrofone ausschalten können, um Nebengeräusche zu vermeiden. Ja, zuerst möchte ich gerne Anna Hoppmann vorstellen und KI-Experte und Deep Tech-Experte und Beraterin Anna Hoppmann Consulting. Und ja, Anna ist seit 40 Jahren mit KI beschäftigt. In einem zweistündigen Interview mit ihr habe ich, glaube ich, nur an der Oberfläche ihres Wissens gekratzt. Das Gespräch können wir übrigens auch als Podcast hören. Sie kennt sich super aus in Forschungslandschaft Deutschland aus und daher auch bin ich sehr interessiert an ihrer Meinung. Sie ist nämlich sehr offen für Kooperation mit China. Und aus wissenschaftlicher und Forschungssicht. Und das finde ich sehr interessant. Anna, danke, dass du heute Zeit hast.
Sehr gerne.
Mein nächster Gast ist Dr. Otan Herzog, Professor Dr. Otan Herzog. Und
Ja.
wenn jemand Anna toppen kann, dann ist es der Otan. Der hat nämlich 45 Jahre KI-Erfahrung und Professor die Universität und als Akatek-Wissenschaftler hatte Otheim zu der damaligen Zeit schon Industrie 4.0-Initiative sehr stark engagiert. Und nun ist er zu 50% seiner Zeit in Shanghai, in China. Und er verantwortet Forschungsprojekt in China. Und quasi betrachtet aus dem Maschinenraum der chinesischen Forschung heraus und berichtet aus Shanghai heute. Otan, danke, dass du heute Zeit hast.
Ja, vielen Dank, gerne.
Mein nächster Gast ist Benjamin Creutzfeldt. Der Sinologe ist gleichzeitig auch Unternehmer und war auch Top-Manager. Und insofern hat Benjamin beste Voraussetzungen für die jetzige Aufgabe, nämlich Geschäftsführer vom Konfuzius-Institut Leipzig. Und er kennt den Bedarf und Schmerzen des deutschen Mittelstands sehr gut. Und insofern bietet er China-Kompetenz zielgerichtet an. Benjamin, danke, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein vierter Gast ist Professor Hans-Jörg Weber. Und China zu verstehen, ist fast eine Lebensphilosophie. Deswegen haben wir heute auch einen Philosophen bei uns. Das ist nämlich der Hans-Jörg. Und Hans-Jörg ist Professor an der Hunan University of Technology. Das ist in der Stadt Suzhou, eine 1,5 Millionen Stadt, keine Metropole, eine Kleinstadt. Und China Realities ist Hans-Jörgs neue Initiative. Und Gratulation, Hans-Jörg, zu deiner Millionen-Sichtung dieser Ausgabe, Newsletter-Ausgabe. Und schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung. Ciao noch.
Der deutsche Mittelstand befürchtet, seine Technologieführerschaft gegenüber China zu verlieren. Verfällt die deutsche Gesellschaft in eine Schockstarre und bekommt Angst vor einem starken China? Doch China ist längst noch nicht so übermächtig, wie man es über die deutschen Medien erfährt. Wichtig ist, dass Deutschland an China Kompetenz arbeitet, um die Situation neutral zu bewerten. Wie die Zukunft des deutschen Mittelstands aussieht, hat man selbst in der Hand. Wie so oft entscheidet das Mindset?
Damit haben wir das erste Statement von unserer Expertin, nämlich von Anna. China hat Industrie 4.0 im Blick und darum sollten wir China im Blick haben. Anna, magst du ein paar Worte dazu sagen, um das auszuführen?
Ja, also vielleicht erstmal so als Überblick. Industrie 5.0 meint eigentlich eine vernetzte Industrie, die über das hinausgeht, was wir jetzt unter diesem Schlagwort 4.0 mit Sensorentechnologie kennen. Und da geht es nicht nur darum, eine einzige Technologie in den Fokus zu nehmen, sondern ein vernetztes System, wo KI natürlich auch eine Rolle spielt, wo aber auch mobile und auch humanoide Robotik eine große Rolle spielt und in meinen Augen auch die Vernetzung mit dem, was ich Space Data nenne, eine große Rolle spielt. Und das bedeutet, dass wir cyberphysikalische Möglichkeiten im realen Raum haben. Und wir können halt am Krieg in der Ukraine sehen, was das eigentlich ausmacht, wenn wir in diesen Technologien mehr zu Hause sind. Weil die allermeisten hätten sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass die Ukraine so lange durchhält gegen Russland. Aber mich hat von Anfang an halt überrascht, dass die in der Politik auch eine CTO-Position zu besetzen hatten, also einen Chief Technology Officer, der sich halt als erstes darum gekümmert hat, dass im Luftraum die Starlink-Daten zur Verfügung standen oder die Wege über Starlink. Und man kann halt an all dem, was da an Drohnenentwicklung passiert ist, die ich immer so ein bisschen auch als fliegende Roboter bezeichne, sehen, dass da eigentlich eine komplett neue Technologie und Industrie entsteht. So, was hat das alles mit China zu tun? In meinen Augen hat sich halt China da in vielen Punkten nach vorne bewegt und auch sehr viel modularer und breiter aufgestellt nach vorne bewegt, sodass wir sehr viel mehr Anbieter und Player im Markt haben. Und nach meiner Beobachtung gibt es da sehr viel mehr Optionen, diese Industrie 5.0 miteinander zu realisieren, weil einfach die Technologien, die dafür nötig sind, viel breiter in die Praxis schon gekommen sind. Damit meine ich halt auch die Ausrichtung auf Physical AI, wo es halt darum geht, dass die KI reale, haptische Objekte in irgendeiner Form beeinflusst oder bewegt. Und das alles ist dann in einem größeren Netzwerk noch vernetzt als das, was wir vielleicht im Moment aus vernetzten Systemen mit IoT kennen. Und weil da China sich auch im Mindset in meinen Augen in den letzten 8 Jahren sehr nach vorne bewegt hat, also nach meinen Erfahrungen hat sich in China der Mittelstand sehr viel früher um KI gekümmert als hier in Deutschland, sollten wir halt die Kooperation mit China nach wie vor im Blick behalten. Auch wenn vielleicht in der Führung Sachen passieren, wie jetzt die Kooperation, die eventuell kommt mit Nordkorea, die wir kritisch sehen aus demokratischem Blickwinkel, ist es trotzdem eine große Chance, mit dem Mittelstand oder der Industrie in China zu kooperieren, auch um zu lernen, um zu gucken, was da vor allen Dingen in der mobilen Robotik schon passiert. Und sollten halt nicht einfach jetzt aus Furcht vor China oder aus Furcht vor dem, was vielleicht von der Führung auch als negativ empfunden wird, da unseren Blickwinkel verengen.
Bevor andere Experten dazu ihre Meinung sagen, ich habe eine Frage diesbezüglich an Urteil. Wenn China Industrie 5.0 wirklich ernster nimmt als wir meine ich natürlich die deutsche Unternehmen, welche konkreten Bereiche sind das dann für den deutschen Mittelstand am stärksten gefährdet?
Ja, Industrie 5.0 ist natürlich ein Schlagwort, ja. Und es stimmt natürlich, da wird viel miteinander vernetzt. Und was wir in Deutschland ja eigentlich noch nicht wirklich geschafft haben, ist zum Beispiel die Produktionsebene mit der Geschäftsebene zu vernetzen und dann auch verschiedene Unternehmen miteinander zu vernetzen, also Ökosysteme von verschiedenen Unternehmen zu bauen. Und das ist schon in China viel stärker ausgeprägt. Nur als Beispiel, gerade in meinem Umfeld hat einer irgendwann mal gesagt, ein Chinese, wir brauchen unbedingt Industrie 5.0, und dann hat er eine WeChat-Gruppe aufgesetzt und da sind inzwischen über 400 Leute drin, von meistens von Firmen, ja, ein bisschen auch Forschung, die tatsächlich ganz stark kommunizieren über den Fortschritt der Einführung von Industrie 5.0. Das heißt, da geht das viel weiter. Witzigerweise in Deutschland diskutiert man, ist Industrie 5.0 wirklich was Neues oder ist es eigentlich Industrie 4.0 in neuen Schläuchen? Und man vergisst da tatsächlich inhaltlich weiter vorwärts zu gehen. Und das finde ich schon sehr bedauerlich.
Frage an Benjamin und Hans-Jörg. Wir haben ja Industrie 4.0 in Deutschland, sagen wir, erfunden, wenn man das so nicht so fachmännisch bezeichnet. Und was habt ihr für ein Gefühl, dass jetzt China hat Industrie 5.0 im Blick, nicht jetzt Deutschland? Was ist euer Meinung dazu?
Also ich finde das eine interessante, so Leapfrogging nennt man das gerne, nicht? Und der eine schreitet schneller voran und dann kann der nächste wieder sich anknüpfen. Ich halte das, ich sehe die Trennung nicht so groß wie manche in der Industrie selbst und sehe da, dass es gerade in der Forschung, aber auch in vielen Industriebereichen durchaus Dialog gibt. Die Bereitschaft muss halt wachsen.
Also was ich generell beobachten kann, sowohl jetzt bei mir an der Uni, und das ist ja dann nicht nur meine Uni, sondern es sind ja Direktiven, die man dann von der Provinzregierung bzw. vom Ministry of Education erhält, man möge darauf den Fokus legen. Und ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass zunächst einmal, soweit ich das sehen kann, in der chinesischen Kultur ist man gegenüber Technologie grundsätzlich aufgeschlossener und umarmt es vielleicht schneller, als man das möglicherweise in Deutschland macht. Da ist man eher zurückhaltend und kritisch. Und in China kann ich das sowohl bei meinen Kollegen, Studenten oder auch bei Angestellten in Unternehmen einfach eine größere Offenheit. Okay, lass es uns probieren. Das, was Otay gesagt hat mit, okay, machen wir eine WeChat-Gruppe, tauschen uns aus, versuchen Projekte zu machen. Und wenn dann Direktiven kommen, wo man dann gesagt hat, wir mögen doch bitte uns in diese Bereiche reinarbeiten, dann macht man das mit unterschiedlichen Erfolgen natürlich. Das ist, glaube ich, eine größere Offenheit. Das ist, glaube ich, kulturell eine größere Offenheit. Das ist vermutlich auch in Japan, man könnte vielleicht sogar noch generalisierender sagen, in Südostasien, dass da ein grundsätzlich anderer Umgang mit Technologie ist, und Robotern und KI. Ja, aber das sind ja dann eher dann anthropologische Kontemplationen.
Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen aus der deutschen Perspektive das anschauen und daher Perspektivewechsel, Frage an Anna hier. Du berätst ja auch Mittelstand und du hast auch deutsche Forschung, so zur Forschungslandschaft im Blick. Was du ja gerade berichtet, was China in bestimmten Domänen an Fortschritt gemacht hat, und ist es dann eine Situation, was dann zu einer China-Angst in der deutschen Forschung führt, oder wie ist generell im Moment die Einstellung zu dem Fortschritt, was China gemacht hat im Bereich Forschung und Wissenschaft?
Ich kann das natürlich nicht aus allen Sektoren sagen oder aus allen Forschungsrichtungen, aber die Gespräche, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte, die haben eigentlich alle eine Mischung aus Respekt und Bewunderung gezeigt. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Forschungsstand an sich zu tun, sondern mit den Strategien, die dahinter stehen. So ein Beispiel war jetzt in der Kreislaufwirtschaft, dass wir halt in Deutschland auch versuchen, zum Beispiel das Plastikrecycling stark nach vorne zu bringen und dass dann halt ein Institut gegründet wird mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitenden und die können dann natürlich auch nur einen bestimmten Fortschritt machen in einer bestimmten Zeit. Und dass dann gleichzeitig aber daraus berichtet wurde, egal wie stolz wir auf all das sind, was wir in Deutschland gerade entwickeln, in China ist einfach die Möglichkeit, schneller voranzukommen, viel mehr gegeben, weil dann ganze Forschungscluster gegründet werden und halt mehrere Institute mit einem ganzen Cluster an Professoren da sind. Und das, was ich halt jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung erlebe, dass da halt ein größerer Austausch stattfindet. Dass halt in Deutschland ein großes Interesse daran ist, das Intellectual Property immer bei einzelnen Leuten zu halten, dass auch für eine Ausgründung dann halt Wissen zurückgehalten wird, dass zwar auf den Hochglanzbroschüren sehr viel Fortschritte kommuniziert werden oder auch Projektergebnisse, dass aber die wirklichen Learnings, die innerhalb eines Forschungsprojekts noch gemacht werden, nicht unbedingt freiherzig ausgetauscht werden. Ich erlebe das eigentlich nur in der Quantencomputing-Szene ein bisschen anders. Aber in China scheint das einfach ein strategischer Vorteil zu sein, dass sehr viel mehr Cluster aufgebaut werden und innerhalb dieser Cluster eine sehr viel höhere Durchlässigkeit des Wissens ist und dadurch natürlich auch sehr viel mehr Ergebnisse oder schneller Ergebnisse kommen. Und das betrifft natürlich auch sowas wie Lesson Learned. Also in Deutschland wird relativ wenig darüber geredet, was man aus dem Scheitern gelernt hat, was nicht funktioniert, wo eine Sackgasse ist. Und wenn ich in einem Austauschcluster bin mit mehreren Professoren und einer großen Gruppe von Doktoranden, kann ich mich natürlich auch viel schneller über diese Lessons Learned austauschen und muss eine Sackgasse, die jemand anders entdeckt hat, nicht auch selber noch machen. Und das ist halt was ich in Deutschland öfter erlebt habe, dass zu wenig über das geredet wird, was nicht funktioniert, sodass dann Forschungsteams zum Teil Sachen wiederholen, die bei anderen auch schon nicht funktioniert haben, weil sie gar nicht davon erfahren haben, dass dieser Weg nicht zum Ziel führt.
Ja, das fasse ich mal zusammen. Du sagst, es ist im Grunde genommen eine Mischung aus Bewunderung und Respekt und gepaart mit einem Wunsch an dem Forschungssystem, das sich verändert und eine Vermutung, dass in China besser oder anders sozusagen funktioniert. Die Frage gebe ich gleich an Otan weiter. Du berichtest ja so ein bisschen aus der chinesischen Forschungslandschaft. Wie funktioniert das? Ist es wirklich so, wie die deutsche Wissenschaftler quasi vermuten, dass in China gleich eine Cluster gebildet werden? Und vielleicht kannst du da ein bisschen deinen Einblick mit uns teilen.
Ja, vielleicht muss man da ganz weit in die Geschichte zurückgehen. Ende des 19. Jahrhunderts hat der chinesische Kaiser seinen Bruder nach Deutschland geschickt, um dort das Universitätswesen zu studieren. Und er kam zurück und hat gesagt, wir machen das. Also die Humboldt-Universität ist eigentlich in China eines der ersten Konzepte gewesen, nach denen Universitäten neu geschaffen wurden. Und das hat sich in der Zwischenzeit natürlich viel weiterentwickelt. Der Punkt ist aber tatsächlich, und das konnte ich hier in Shanghai innerhalb der letzten 4-5 Jahre genau beobachten, als tatsächlich KI immer stärker in den Vordergrund trat, hat man hier ein Institut, hat die Stadt Shanghai, ein Institut für autonome Systeme zu Wasser, zu Lande, in der Luft und in der Raumfahrt gegründet, hat die Leitung dem Präsidenten der Tongji University übergeben. Und dieses Institut hat inzwischen 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also da hat man genau so eine Clusterbildung gemacht. Ja, und dadurch ist natürlich in Shanghai, und das gilt natürlich auch für andere große Städte, ist da unheimlich viel Potenzial vorhanden. Und ich werde nachher, wenn ich an die Reihe komme, mal auch noch ein paar Zahlen nennen. Also die Clusterbildung ist ganz wichtig. Es gibt überall KI-Institute. Die Universitäten machen KI fast in allen Fachgebieten.
Ja, bitte, Hans-Jürgen.
Ja, genau, das ist, ich habe eigentlich nur noch, kann es nur bestätigen mit einem Beispiel. Der Blockchain ist auch Teil von der Entwicklung. Da wurden genau Cluster gebildet. Das war 2018 in Peking, haben sie ein Blockchain-Institut gemacht und haben das dann im Jahr 2021 während der Pandemie ging dann die erste Blockchain-Standard weltweit sozusagen online. Und das wird einfach sozusagen China über Gesamtchina ausgerollt und die föderalen Strukturen in Deutschland, die sind in dem Punkt einfach hinderlich für diese ganzen Cluster. Das ist das ist eigentlich der große Unterschied.
Das war unser Warm-up. Wir gehen in der nächsten Session. Ich würde auch gerne unsere Gäste heute in der Runde sind sehr zahlreich erschienen, sind auch ermutigen, ihre Fragen und Kommentare in Chat zu schreiben. Ich werde Ihre Fragen auch gezielt an Experten weitergeben. Und wir gehen gleich zu dem nächsten Statement, nämlich das hat heute uns Benjamin mitgebracht. Benjamins Statement, Mittelständler, die ihre China-Erfolge verstecken und solche, die China ignorieren, verlieren gleichermaßen Innovation, Margen und Talente. Strategische Führung bedeutet, sich mit China auseinanderzusetzen, nicht es auszublenden. Benjamin, magst du dein Statement etwas ausführen?
Ja, gerne. Vielen Dank. Also wir beobachten im deutschen Mittelstand so grob zwei Haltungen, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken, aber das gleiche Problem haben. Sie sind beide reaktiv. Das sind die einen Unternehmen, die in China erfolgreich sind, sogar expandieren, aber eher zurückhaltend dazu, sich gar nicht äußern. Aus Angst vor Kritik, vor dem Vorwurf der Abhängigkeit oder vor dem Reputationsrisiko. Und da sind die Unternehmen, die China schlicht ignorieren. Das sind wohl viel mehr. Und das sehe ich hier im Umfeld Leipzig, auch in Sachsen besonders. Da sind die Schlagzeilen vielleicht zu laut für sie. Die Unsicherheit ist groß und beide verlieren gleichermaßen. Denn das und was sie brauchen, ist im Grunde eigenständig urteilen zu können, beurteilen zu können, was in China vor sich geht und wie man da besser mit umgeht. Das Problem ist ja nicht China, sondern die fehlende Kompetenz, China nüchtern einzuschätzen. Und deswegen gibt es verschiedenerorts, verschiedene Unis, dank China Regio, aber auch Konfuzius-Institute bieten China-Kompetenz-Workshops an. Und da geht es nicht darum zu sagen, China ist super oder China ist gefährlich, sondern man will Führungskräften das Handwerkszeug geben, diese Fragen selbst für ihr Unternehmen zu beantworten. Vorurteile abbauen, eigenständig einschätzen können. Und das war so im Grunde das Ziel meines Statements und das ist so, womit wir uns ständig beschäftigen.
Heimlich den China-Erfolg verstecken oder beziehungsweise China ausblenden. Anna, in deiner Arbeit mit Mittelständler, welche Haltung hast du mehr beobachtet?
Eigentlich nehme ich im Moment sehr stark wahr, dass die meisten sehr stark um sich selber kreisen, weil einfach Probleme da sind, die vielleicht in diesem Ausmaß vorher nicht da waren. Und ansonsten ist der Blick auf China sehr stark von der politischen Leitlinie geprägt. Und das, was halt in der EU an Kommentaren zu China kommt, wird dann natürlich auch als relevant für das eigene Geschäftsmodell betrachtet. Eben auch, wenn die chinesische Führung irgendetwas macht, das in unseren demokratischen Augen jetzt kritisch ist, dann ist das auch etwas, das sehr schnell eine Abwehrreaktion auslöst. Und dabei wird einfach vergessen, dass das ein sehr, sehr großes Land ist mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und ich habe da eben auch genauso viel demokratische und ich würde mal sagen sofort integrierbare Geisteshaltungen und auch Geschäftsmodelle erlebt, wie bei uns auch. Und ich sehe nicht, dass diese Vielfalt, die in China wirklich in meinen Augen erlebbar ist, dass die wahrgenommen wird und dass deshalb da auch die Kontaktpunkte, die auf der Ebene entstehen können, nicht ausreichend im Blick sind.
Ich glaube, zu der China-Kompetenz, da kann Hans-Jörg, du wahrscheinlich sehr viel dazu noch das ergänzen, oder?
Ja. Aber ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen, dass wir in unserer eigenen Illusion gefangen sind, in unserem eigenen Framing. Und wie meine Vorrednerin gesagt hat, es gibt dann eben auch die Statements auf EU- und auf Deutschland-Ebene. Und das ist natürlich dann für Mittelständler erstmal relevant und meinungsbildend und nicht jeder hat die Zeit und die Ressourcen, wirklich sich reinzuknien und zu erkennen, dass möglicherweise das offizielle Framing-Narrativ nicht ganz der Realität vor Ort entspricht. Und diese Diversität und dieser Zentralismus ist vielleicht für Deutsche, die föderal geprägt sind, am Anfang widersprüchlich oder sogar also ein Paradoxon. Also ein scheinbarer Widerspruch. Und ja,
das ich ist finde, sozusagen. Was Benjamin geschrieben hat, ist sehr treffend. Wenn ich China ignoriert, verliere gleichermaßen Innovation, Marge und Talent, vielleicht gerade im Bereich Innovation. Anna, du hast ja auch mir anschaulich erklärt, vielleicht kannst du hier auch nochmal erläutern, was aus technologischer Sicht. Unter wissenschaftlicher Sicht, warum China im Blick zu haben und wollen mit China kooperieren, fördert er die Innovation von deutschen Mittelständlern.
Okay. Es ist vielleicht in Teilen ein etwas ungewöhnlicher Blick, aber ich habe mich sehr viel halt mit humanoider Robotik auseinandergesetzt, eben auch im Kontext von Kreislaufwirtschaft, weil wir einfach mobile und auch humanoide Robotik brauchen werden, um diese nicht mehr linearen Wertstoffströme, die sich bei der Kreislaufwirtschaft ergeben, tatsächlich handeln zu können. Und da sehe ich halt, dass China sich enorm nach vorne bewegt hat. 50% der Robotikunternehmen sind in China verortet. Und die haben sich selbstverständlich auch mit den neuen, mit KI gestützten Physical AI Ansätzen sehr viel mehr auseinandergesetzt. Das war jetzt auch eine Erfahrung auf der Hannover Messe. Und dass wir zwar auch deutsche Player haben, allen voran Neura Robotics in meinen Augen, auch europäische Player haben, dass aber in China eine ganz andere Vielfalt zu sehen ist. Und das, was ich jetzt halt mitbekommen habe, auch aus Gesprächen in der IHK Reutlingen, ist, dass es für die gesamte Automotive-Branche eine Option wäre, sich an diesem Aufbau der mobilen Robotik in China mit zu beteiligen. Dass halt sehr viel, was an Lieferqualität in der deutschen Automotive-Industrie möglich ist, auch in der mobilen Robotik gebraucht wird. Und dass es da zu neuen Wachstumsfeldern und zu neuen Kooperationsmöglichkeiten kommen kann. Und warum betone ich das so? Weil dieses Thema mobile Robotik, nicht nur humanoid, sondern generell auch außerhalb der Fabrik mobile autonome Geräte zu haben, weil das einfach das nächste Zukunftsthema ist, das direkt vor der Haustür steht. Und nicht umsonst hat halt Sam Altman auch gestern verlauten lassen, dass auch jetzt OpenAI ab sofort ganz stark auf Physical AI setzen wird, dass die jetzt humanoide Robotik sehr viel mehr in den Fokus nehmen und dass da halt in Zukunft sehr viel mehr Gewinnmargen zu erwarten sind, als das im Moment bei der klassischen Gen AI der Fall ist, die eigentlich gerade nur enorme Verluste macht. Und sich an diesem Zukunftsmarkt zu beteiligen, halte ich natürlich für sehr sinnvoll.
Und vorhin hat ja einer im Bereich humanoide Roboter das erläutert. Ortal, kannst du in dem Bereich KI auch nochmal ergänzend sagen, wir haben ja starke Player aus USA, in Deutschland gibt es ja auch Forschungsversuche im Bereich KI. Warum ist die Kooperation mit China sogar für den Mittelstand in dem Bereich KI dennoch von Bedeutung?
Ja, ich finde, es ist ganz besonders von Bedeutung, weil China in Bezug auf die Sprachmodelle, und ich sage nachher vielleicht noch ein bisschen was Spezielles dazu, auch ganz weit vorne ist. Allein in Shanghai gibt es 60 Firmen, die Sprachmodelle bauen. Und es ist nicht so, dass in China sozusagen diese ganz großen Sprachmodelle, wie wir sie von OpenAI und den ganzen Playern da drüben kennen, dass die in China auch alles beherrschen. Ganz im Gegenteil. Gerade die Mittelständler sehen, dass man kleine KI-Modelle braucht, um die Probleme zu lösen, die man in einem mittelständischen Betrieb hat. Und da ist China auch schon wirklich viel weiter, weil die das schon sehr, sehr früh erkannt haben. Die haben am Anfang schon gesehen, diese Riesenmodelle, da macht man eigentlich denselben Fehler wie früher mit den traditionellen Betriebssystemen. Ein Riesenklumpen Code, den keiner mehr durchschauen kann. Und was man eigentlich immer braucht, ist Modularität. Man braucht adaptive Systeme, die erweiterbar sind und wo man auch die Sicherheit beherrscht. Und das schafft man eben nur mit kleinen Systemen, die man überblicken kann. Und da wird in China sehr stark darauf hingearbeitet, das wird auch benutzt. Und von daher gesehen könnten deutsche Mittelständler hier sehr, sehr viel lernen.
Wir haben auch eine Meldung aus dem Publikum. Gerhard Ende hat erwähnt, dass man auch nicht vergessen darf, dass der Mut, was chinesische Unternehmer mitbringt, ist auch ein Erfolgsgrund, weil nicht jede Anstrengung wird ja zum Erfolg und da wird auch viel Geld investiert und vielleicht auch umsonst diesen Mut zu haben, ist auch ein Grund. Mit diesem Statement und Information gehen wir in eine ganz kurze Pause rein.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Wir sprechen gerne den Rainer an. Ich danke natürlich auch meine Sponsor, dass wir interessante Inhalte auch für Sie hier kostenfrei vorbereiten können. Und wenn wir schon dabei sind, Otan, du hast das nächste Statement. Dein Statement lautet: Lassen Sie sich nicht vom Chatbot-Hype blenden. Der wahre Wert der Technologie steckt in der Unterstützung der physischen KI in Produktion und Logistik für den Betrieb an autonomer Systeme. Otan, magst du uns ein bisschen dein Statement ausführen? Du bist jetzt gerade gemutet.
Wegen meines Hustens hatte ich mein Mikrofon ausgeschaltet. Entschuldigung. Ja, es geht natürlich um Folgendes. Es gab ja den ganz großen Hype mit ChatGPT am Anfang und den gibt es eigentlich immer noch. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist ChatGPT vielleicht gut, um Textverarbeitung effizient schnell zu machen, um Aufgaben, die, wo es um Texte geht, vielleicht auch um multimodalen Input und multimodalen Output. Da kann man diese Systeme ja toll benutzen. Aber wenn es darum geht, ein Problem in der Produktion zu lösen, ja, dann hat man mit den großen Systemen schon ein Problem, weil die können das nicht. Ja. Die können noch nicht mal räumliche Relationen richtig einordnen. Die haben ganz viele Schwächen noch auf dem Gebiet, wo man das eigentlich im täglichen Leben in der Produktion bräuchte, auch in der Logistik natürlich. Und von daher gesehen ist es ganz wichtig, in Richtung dieser kleinen Systeme zu gehen. Nur mal vielleicht als Einordnung, wo China im Verhältnis mit anderen Ländern der Erde steht in Bezug auf Geld. Wie viel steckt man in die KI rein? Und dann wollte ich auch noch ein paar Zahlen bringen. Was ist der Output dann aufgrund des Geldes? Und das kann man zum Beispiel in wissenschaftlichen Publikationen messen oder auch in Patenten. Ne? Aber wenn man jetzt mal ans Geld guckt, was in China im Moment in die KI gesteckt wird, dann sind das ungefähr 70 bis 120 Milliarden Dollar pro Jahr. Davon sind zwischen 30 und 50 Milliarden öffentlich und 40 bis 70 Milliarden privat. Aber was jetzt noch innerhalb der nächsten 5 Jahre dazukommt, sind nochmal 280 Milliarden Dollar für Rechenzentren. Die gehen also wirklich beide Wege, die bauen große Rechenzentren, damit die Computing Power vorhanden ist, wo sie gebraucht wird. Aber gleichzeitig geht man auch in den Firmen in Richtung kleinere Systeme. Und inzwischen ist es ja so, dass kleine Systeme, kleine Sprachsysteme schon auf guten Notebooks laufen. Und Ende des Jahres werden wir von NVIDIA einen integrierten Chip haben. Dann wird das Ganze nochmal einen ganz gehörigen Schub bekommen, dann kann man wirklich mittelgroße Modelle schon auf jedem Schreibtisch betreiben. Im Vergleich zum Geld sollte ich aber auch noch sagen, also USA hat einschließlich aller Rechenzentren in 2025 286 Milliarden Dollar für KI ausgegeben. In Europa die horrende Summe von 11 Milliarden Dollar in 2023 und in Deutschland in 2025 3,89 Milliarden. Das ist nicht so gewaltig, ne? Aber wenn man jetzt mal nach dem Output guckt, nach den Publikationen, nach den wissenschaftlichen Publikationen in KI, da steht China weltweit an erster Stelle mit knapp 20.000 wissenschaftlichen Publikationen. An zweiter Stelle steht Indien mit gut 7.000 wissenschaftlichen Publikationen, also ungefähr 40% der Anzahl von China. An dritter Stelle die USA dann mit 6.500, 30% von denen in China. Und Deutschland ist nach dem United Kingdom an fünfter Stelle mit ungefähr 9% der Publikationen aus China. Und 9% von knapp 20.000 ist so schlecht nicht bei dem wenigen Geld, was in die KI gesteckt wird in Deutschland. In Frankreich und ist es noch ein bisschen weniger, aber das spielt jetzt keine Rolle. Was noch wichtig ist, ist natürlich auch, was ist sozusagen das angewandte Wissen, was in Patenten tatsächlich sozusagen vorhanden dann ist. Und da kann man inzwischen sagen, dass 2025 70% aller weltweiten KI-Patentanmeldungen aus China kamen. Das waren in 2024 ungefähr 300.000. Ja, und aus den USA kamen da knapp 70.000 nur. Europa hat ein Wachstum da, relativ stark, mit 22.000 Patenten, wobei Deutschland stark beteiligt ist. Und was interessant ist bei den Patenten, an dritter Stelle, also an zweiter Stelle stehen die USA mit knapp 70.000 Patenten, an dritter Stelle steht schon Japan mit gut über 26.000 Patenten, an der nächsten Stelle Indien, ungefähr gleich gut, dann gleich danach kommt Südkorea und dann kommt erst Europa. Das heißt, da haben wir ganz schön viele Mitbewerber, die alle eigentlich auf demselben Gebiet arbeiten. Und das sollte uns bedenklich stimmen, dass wir wahrscheinlich in Europa mit ja, einem Drittel der Bevölkerung von China nicht genug für die KI tun. Und daher müssen wir tatsächlich sehen, dass wir zum Beispiel in der Physical AI, wie Anna eben auch schon gesagt hat, gucken, wie wir da die KI-Methoden einsetzen, um Probleme zu lösen. Nicht Methoden um der Methoden willen, weil jeder KI macht, sondern man muss sich tatsächlich die Probleme suchen, die man lösen will. Und dann findet man ziemlich sicher eine gute KI-Lösung dafür. In China hat man dafür die Gebiete Fahrzeuge, Produktion, Verwaltung, Sicherheit, Konsum und natürlich auch Finanzen ausgesucht. Und auf all diesen Gebieten wird der Einsatz von KI richtig gepusht. Von daher gesehen kann man eigentlich nur nach China kommen und lernen, was hier überall gemacht wird. Und so halb zum Spaß habe ich manchmal schon einem deutschen Mittelständler gesagt, ja, dann guck doch, dass deine Firma in China mal die ganzen Sachen einsetzt. Und wenn es da erfolgreich ist, dann kannst du das auch in Deutschland einführen. Wir sind also, die Innovationen kommen inzwischen schon relativ stark aus China. Und das müssen wir einfach sehen, wenn wir da nicht ein Auge drauf haben und da mitmachen, auch kooperativ mitmachen. Deutschland hat immer noch einen guten Ruf in China. Dann werden wir, wenn wir das nicht tun, werden wir in 5 Jahren definitiv abgehängt sein.
Was auf jeden Fall positiv ist aus deiner Ausführung ist, dass der Erfolg in dem Bereich KI oder Forschung generell ist nicht proportional gleich investierte Gelder eines Nations. Und das ist natürlich in den USA sehr extrem, sehr viel Geld investiert, aber proportional kann man auch mit wenig Geld in andere Länder deutlich mehr rausholen. Wir haben hier Kommentare aus dem Publikum, dass möglicherweise föderales System Deutschland ist da ein Hindernis ist. Das können wir heute nicht dazu kommentieren. Wir haben natürlich auch Thema, dass wir bestehende Cluster nutzen, um neue Themen aufzusetzen. Da denke ich, das ist ein guter Ansatz. Und von Dr. Hees, von Julia Hees haben wir Smart Robotics und KI gehören als ja auch zu der Zukunftsbranche, die in nächsten 5 Jahresplan gezielt gefördert werden, während der Elektromobilitätsbranche als gereift gilt. Es wird sicher bald viele Förderprogramme geben, die die Entwicklung Zukunftsbranche nochmal verstärken werden. Es wäre ganz wichtig, dass deutsche Unternehmen diese Entwicklung mindestens in ihrer Planung mit aufnehmen oder besser dran sitzen. Das heißt auch hier wieder China-Kompetenz appellieren. Das kann ich nur zusagen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und eine Frage haben wir von Dr. Fuchs an Anna. Ja, welche Möglichkeiten siehst du, physikalische KI aus China nach Deutschland zu importieren oder einzukaufen?
Okay, also Physical AI ist an der Stelle eher ein Systemgedanke. Und dazu gibt es mehrere Überlegungen. Das eine ist vielleicht mal wirklich ein bisschen abzurücken von dieser Abhängigkeit von ganz großen Systemen und auch wieder mehr dazu zu kommen, wie das früher im klassischen Machine Learning und bei der schwachen KI üblich war, lokale Anwendungen zu priorisieren, also wieder KI im eigenen Maschinenraum zu haben. Und dafür eignen sich halt die kleinen Systeme, die auch relativ kostengünstig zu implementieren sind aus China, also sowohl DeepSeek als auch Quark, sehr gut. Also es ist der Gedanke wirklich, das hatte ich auch als Lego-Kasten so ein bisschen beschrieben, verschiedene Systemeinheiten zusammenzubekommen. Und da kann man sich wirklich sehr viel mehr im asiatischen und explizit im chinesischen Raum umgucken, welche freien Modelle da zur Verfügung stehen. Und wenn ich die kombiniere oder voll ausreize, kann ich damit in der Produktion und auch für Physical AI schon ganz andere Ergebnisse erzielen und habe halt den großen Vorteil, dass die Wertschöpfung wieder ins eigene Unternehmen fließt. Das ist auch nur so ein bisschen mein Kritikpunkt. Wenn wir uns abhängig machen von den US-Modellen, wird die Wertschöpfung da anwachsen und nicht im Mittelstand in Deutschland. Sondern das andere ist, dass wir uns einfach sehr viel mehr mit den Datensätzen auseinandersetzen sollten. KI lebt zu einem ganz großen Teil von kuratierten Datensätzen. Das ist auch meine Kritik an allen US-Modellen, dass die eben nicht mit kuratierten Datensätzen arbeiten. Also da ist nichts vorher gesteuert, sondern da ist sehr viel einfach blind gemixt. Und wir können in Deutschland für die Anlagentechnologie, für Robotik generell, aber auch jetzt für die zukünftige mobile und Human Robotik gezielt Datensätze aufbauen über die Sensortechnologien, die schon implementiert sind. Und das, was ich im Moment verstehe, was der wichtigste Fortschritt in der mobilen Robotik ist, ist, dass wir Datensätze haben, die einen realen Produktionsraum abbilden und dass wir dadurch die Modelle antrainieren. Und das können wir halt in Kooperation mit chinesischen Anbietern machen. Wir können aber auch chinesische Technologie einkaufen und das für uns realisieren. Das braucht halt einen Zusammenschluss von Geschäftsführung, IT-Abteilung und vielleicht auch KI-Spezialisten, um eigene Produktionsmodelle nach oben zu fahren, die auf der Qualität von kuratierten deutschen technischen Produktionsdaten basieren. Und ich denke auch, dass wir damit in der KI nochmal einen ganzen Schritt nach vorne kommen wollen oder auch können, weil halt Patente nicht alles sind. Ein Patent ist dann also kann angemeldet werden, wenn ich die Vermutung habe, dass eine bestimmte Konstruktion funktioniert und das von einem Patentprüfer als realistisch eingeschätzt wird. Das bedeutet aber nicht, dass ich mit dieser Innovation Umsatz mache, Wertschöpfung generiere oder dass es hinterher real umsetzbar ist. Und in diesen ganzen Systemen, die jetzt halt kommen werden im Bereich Physical AI, können wir vielleicht auch nur einzelne Teile zum Patent anmelden. Aber für die Wertschöpfung ist es viel wichtiger, dass das System an sich sauber und bewusst aufgesetzt ist und wir nicht mit diesen ganzen Risiken und Wahrscheinlichkeitsräumen arbeiten müssen, die wir im Moment in den US-Modellen sehen.
Ja, und ich finde, ich kann nur dazu noch ein Gedanke ergänzen. Ich finde, dass in der Bereich KI mit China zu kooperieren und dann zu physischer KI in Produktion und Logistik, das ist eigentlich ein Ansatz, um also Stärke von deutschen Unternehmen noch hervorzuheben. Das ist gar nicht so, dass man einen chinesischen Ansatz followed und sozusagen unterordnet, sondern man nutzt die Stärke von chinesischen Anbietern, um seine eigene Stärke noch mehr in den Vordergrund zu setzen. Also verstehst du das aus meiner Perspektive so? Ist es richtig, Anna?
Ja, also ich denke, dass wir gemeinsam da gewinnen können. Und das ist nicht wettbewerbsorientiert gemeint, sondern dass halt andere Arten von Workflows in Physical AI und überhaupt in den nächsten KI-Schritten zusammen kreiert werden können. Und ich denke, dass wir halt in den mechanischen Komponenten und vielleicht auch in den elektronischen Komponenten bei mobiler Robotik aus dem Raum China lernen können, dass wir aber halt sehr viel Beitrag leisten können, wenn es um kuratierte Datensätze geht, die dann eigentlich erst die echte Wertschöpfung in der mobilen Robotik ausmachen. Und dass wir dann zusammen als Kooperationspartner auch nochmal ein ganz anderes Gewicht haben gegenüber den Entwicklungen in der USA.
Darf
Ich
ich
würde da
ganz dazu noch
gerne.
ergänzen,
Oh,
kurz, darf
oh
ich
nein.
dazu noch
Also, ja.
kurz ergänzen? Was auch ganz wichtig ist und was bis jetzt noch gar nicht so erwähnt wurde, ist, dass viele chinesische Systeme ja Open-Source-Systeme sind. Mit allen Gewichten und allem sind die offen. Das heißt, ich kann die tatsächlich nehmen, auf einem Rechner bei mir in meiner Firma installieren und ich kann tatsächlich meine kuratierten Daten da drauf spielen, ohne dass diese kuratierten Daten dann, wie bei einem amerikanischen System, dann bei denen benutzt werden könnten, um das System weiterzuentwickeln. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass diese Systeme tatsächlich so klein und ja, aber trotzdem gut sind, dass sie lokal betrieben werden können und dadurch zum Beispiel die kuratierten Daten oder Unternehmensdaten, dass die überhaupt nicht irgendwo hinfließen, wo ich sie gar nicht haben möchte.
Also das ist ein Aspekt, ich wollte noch was anderes einwerfen, nämlich die wie wichtig die Kooperation ist. Und das ist, ich mache mal kurz Reklame für Standort Leipzig. Da gibt es an der HTWK ein Projekt von Professor Wagner, der aktiv und sogar führend in China Roboter, zunächst waren es fußballspielende Roboter, mitentwickelte. Und das heißt, es wird hier, ich hörte in der Frage vorhin von der Zuhörerin, ob man da Physical AI importieren kann. Darum geht es natürlich nicht allein, sondern man kann es eben gemeinsam entwickeln. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, dass da wahrscheinlich ist das nur eins von vielen Beispielen, wo Leute eben die Offenheit haben und da aktiv mit dem tatsächlich sehr viel weiterentwickelten Robotik, aber das Programmieren, das Mitdenken passiert hier über internationale Netzwerke in Deutschland und darüber hinaus mit China. Also ich glaube, das ist ein sehr spannender Ansatz, den man auch beobachten kann. Also das eine, was Ortein gerade betont, ist ja kleine Rechner, wo man datensicher allein experimentieren kann oder in kleinen Gruppen. Und das andere ist über Grenzen hinweg. Das ist gerade nicht in Mode, aber es ist im Grunde wahrscheinlich immer noch der beste Weg nach vorne.
Wir haben auch aus dem Publikum nochmal einen Wortkommentar, und zwar vom Oliver, und sagt, es gibt einen Experte, Oliver Rasch, der vergleicht Deutschland und China im Sinne von Deutschland. Innovation ist, jeder möchte ein Tor selber schießen und China ist eher Teamplayer. Das kann ich aufgrund von chinesischer Fußballleistung nicht so bewerten. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, man kann auch durchaus mal Deutschland und China als ein Team sehen und dass man gemeinsam Tore schießt. Das kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Und wir haben ein Kommentar, was ich von Oliver definitiv zustimme, ist, dass Deutschland sinngemäß von früher, vielleicht gar nicht so lange her, dass er auf China herabschaut. Und zu jetzt, dass man uneingeschränkt nur bewundert und China ist 15 Jahre schon in Führung, um mit Worte von unserem Kanzler zu sprechen, oder um von deutschen Kanzler, ich bin ja Chinese, zu sprechen, das ist auch zu übertrieben, das stimme ich auch. Da muss man so auf jeden Fall balancierter das betrachten. Und wir haben noch einen Kommentar, nämlich von Alexander Lambert. Wie führt man Innovation generell in ein Unternehmen ein? Das ist, glaube ich, zu umfangreich, das Thema. Ich bitte um Verständnis, dass wir dieses Thema nicht so in Gänze hier behandeln können. Aber auf jeden Fall spannendes Thema, wie man Innovation in deutsche Unternehmen vielleicht einführen kann. Was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, haben wir im Vorfeld schon gesehen, alles fängt mit Mindset an. Und Mindset, vielleicht hilft auch eine China-Reise, dass man nach China geht und das Awareness erzeugt. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein Schritt, um in dem Unternehmen von den Reisenden, wenn man die Möglichkeit auf jeden Fall 3-4 Wochen Enthusiasmus zu bekommen. Länger hält dieser Enthusiasmus meistens nicht aus. Man versinkt wieder in Tagesstress. Also ich denke, das passt alles und ich gehe in eine kurze Pause und dann gehen wir in die letzte Session.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, vielen Dank auch Hannover Impuls, einen zweiten Sponsor, so dass wir hier unsere Inhalte für Sie kostenlos bereitstellen können. Und wir sind gerade dabei, noch ein letztes Statement von heute zu erläutern. Nur mal hier ein kurzes Kommentar. Alle Gäste sind herzlich willkommen, Ihre Kommentare oder Fragen im Chat zu schreiben. Und wir haben vorhin offensichtlich ein Tonproblem, dafür entschuldige ich mich. Wir machen es nächstes Mal noch besser. Und wenn Sie noch irgendwelche Informationen mit uns teilen würden, jetzt an Silvio auch gerne hier im Chat reinschreiben. Und genau, Hans-Jürg, du zu guter Letzt hast du ein Statement mitgebracht. China zu verstehen bedeutet, sich zuallererst der eigenen Vorurteile bewusst zu werden. Und der China ist kein Rätsel, das man löst, sondern ein Ort, den man aushält in all seinen Widersprüchen. Du hältst ja lange aus in China, 5 Jahre warst du nicht in Deutschland gewesen. Und kannst du uns das mal kurz erläutern?
Genau. Wenn die ganzen Diskussionen, ich bin ja kein KI-Experte, deswegen kann ich zu den Details technologisch nicht sagen, aber das Kernproblem ist, wir haben ja nähern uns ja immer ein Land mit einem Vorurteil. Und es ist ein Urteil, was wir getroffen haben, bevor wir uns der Sache nähern. Und das ist, liegt in der menschlichen Natur. Und das ist erstmal nichts Schlechtes, auch wenn wir heute sozusagen gesellschaftlich sagen, Vorurteile sind nicht gut, sondern sie zeigen uns ja, wo stehe ich denn am Anfang einer Reise, wenn ich mich einer Sache widme. Und wenn ich mir das erstmal klar mache, was habe ich denn eigentlich für ein Bild über China? Dann weiß ich erstmal, okay, das ist, was ich glaube, was wahr ist. Und dann kann ich überprüfen, ob das überhaupt der Realität im Land selbst entspricht. Und was ich eben immer empfehle, kommen Sie her, schauen Sie es an, als mit dem deutschen Pass kann man 30 Tage kostenfrei einreisen, also visumsfrei einreisen und versuchen, und das ist eigentlich mein, was ich immer wieder in der Beratung sage, das Land aus sich selbst heraus zu verstehen. Das heißt, nicht irgendwelche transatlantischen Orthodoxie-Lehrbücher studieren, sondern versuchen zu verstehen, wie verstehen sich die Chinesen selbst? Wie beschreiben sie sich selbst? Wie ist das Land? Wie ist die Denkweise, das Fühlen? Das hilft uns dann auch, wenn wir später Projekte, Geschäfte machen wollen. Weil in der Regel ist es so, Vertragsverhandlungen, Projekte scheitern nicht an den technischen Herausforderungen in der Regel. Sie scheitern an der Kommunikation. Und das ist dann einfach zwischen den, dass die Kommunikationssysteme verschieden sind, keine Kompatibilität gibt, Begriffe verschieden aufgeladen sind. Und natürlich, wenn man jetzt wie unser eins eben hier vor Ort für Jahre lebt, da gibt es viele Widersprüche. Und manche Widersprüche kann man nicht beantworten, zumindest nicht sofort. Und dass man die einfach auch mal stehen lässt, das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Voraussetzung. Und ein ganz konkretes Beispiel ist natürlich, wenn wir sagen, ja, jetzt China ist jetzt ganz toll. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, China ist furchtbar, die werden uns alle filentieren. Und dann China ist führend in KI. Man muss natürlich auch verstehen, dass das Land selbst hat ja eine eigene Art, sich selber darzustellen. Und China ist zum Beispiel ein Meister in der Erschaffung von Illusionen. Und das ist jetzt erstmal rein eine Beobachtung, wenn Sie durch Städte gehen in China und Sie schauen sich das nachts an oder Sie gehen auf irgendwelche orchestrierten Veranstaltungen, dann sind die sehr beeindruckend orchestriert. Aber die Frage ist, was ist an Substanz da? Und da kann es teilweise, wenn deutsche Delegationen kommen, zu gewissen Fehlinterpretationen führen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich lebe hier in der Kleinstadt. Wir hatten Robotertaxis im Herbst bekommen. Nachdem sie 3 Passanten umgenietet hatten, also anders kann man es nicht beschreiben, an der Fußgänger und dann auf den Personen stehen geblieben, sind sie dann über Nacht alle verschwunden. Und das ist ein Beispiel, an dem man auch die Arbeitsweise in China verstehen kann. Es wird ganz schnell entwickelt, es wird ganz schnell in die Produktion, in die Umsetzung gegangen und dann auch in die Auslieferung. Und dann schaut man mal, oder wie es in den Kommentaren beschrieben wurde, China investiert viel und opfert viel und es gibt auch viel Reibungsverluste. Und das sieht man oft von außen nicht, da sieht man nur das fertige Endprodukt, aber nicht, dass dann eben auch mal eine komplette Roboter-Taxi-Flotte rogue gegangen ist und Fahrerflucht begonnen hat und so weiter und so fort. Ich habe es ja selber miterlebt. Und das ist einfach ein Beispiel zwischen perfekt funktionierenden Roboter-Drohnen und eben wilden Roboter-Taxis bei mir in der Kleinstadt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass man da ein gutes Augenmaß hat, wenn man sich China nähert, dass man weder eine Angst hat, sondern und auch nicht China zu hoch lobt oder auch zu stark kritisiert, sondern dass man sich die Sachen im Detail vor Ort anschaut und auch mit Experten vor Ort sich austauscht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Wortmeldung von Günther sagt, wir sollen auch vielleicht in Zukunft nicht primär auf China schaut, sondern eher darauf achtet, was wollen wir selber. Das passt ja auch zu dem Titel. Am Ende haben wir gesagt, was wählt der deutsche Mittelstand hierzu? Würde ich gerne Anna fragen. Du berätst ja auch deutsche Mittelstand zum Thema vielleicht auch KI. Wo gibt es die Barriere? Was sind dann die Gründe, dass bestimmte Umsetzung doch langsam ist hinter das, was wir uns alle wünschen?
Also auf die KI kann ich das nicht beziehen. Ich sehe da eigentlich eine große Akzeptanz von den KI-Modellen aus China. Die werden auch in großen Teilen mehr empfohlen als Abhängigkeiten von großen US-Anbietern. Ich denke, es ist in erster Linie wirklich die Politik von China, die einfach Bedenken auslöst, und man möchte da nicht Teil einer Politik sein, die man selbst als undemokratisch empfindet. Auf der technologischen Ebene sehe ich da sehr wenig Hürden. Und das ist dann halt vielleicht einfach die Souveränität, die man im deutschen Mittelstand braucht, zu sagen, wir sind halt immer noch Deutschland und wir stehen zu unseren eigenen Werten, aber wir sind bereit für eine Technologiekooperation. Und da aus jetzt politischen Gründen die Technologie wegzublenden, die jetzt noch kommen wird, oder die Entwicklungen, die abzusehen sind, das ist, glaube ich, die Herausforderung gerade. Einfach da mehr Offenheit zu haben. Und das auch anzuerkennen, dass man da vielleicht jetzt was lernen kann und dass man was mitnehmen kann und dass es anders ist als wie vorher, wo halt der chinesische Raum sehr stark von Automotive Prämissen aus Deutschland geprägt war. Jetzt zu sagen, im Bereich mobile Robotik, humanoide Robotik, sind wir vielleicht die Kooperationspartner, die jetzt auch Learnings mitnehmen können aus dem chinesischen Raum, unabhängig von dem, was in der Politik passiert.
Ja, wunderbar. Also ich sage es ungern, aber wir haben fast Ende unseres Events erreicht. Und hier habe ich gerade noch eine Wortmeldung von Silvio erhalten. Er war zweimal Mitglied von der Wirtschaftsdelegation in Shanghai und eine neue Initiative gegründet, Shanghai Berlin Economy Club. Silvio, wir sollen uns später dazu nochmal vielleicht one-on-one nochmal sprechen. Aber vielen Dank, dass Sie alle dabei sind. Und wir sind nächstes Mal für Sie wieder dabei am 23. Juli 26. Auch ein Thema, was vielleicht für Sie interessant ist. Und viele Mittelständler haben schon das China-Geschäft, haben dort auch schon Niederlassungen. Und ein aktuelles Thema, schrumpfen, um zu wachsen. Ist das der einzige Weg aus der China-Krise? Und wenn Sie möchten, können Sie wieder einwählen. Und ich freue mich, wenn ich Sie wieder begrüßen kann. Und wie immer reden wir über China-relevante Themen, gut gelaunt, immer aktuell. Bis nächste Mal.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.